Ja, liebe Geschwister, auch ich darf Sie ganz, ganz recht herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und darf uns allen wünschen, ja, dass die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns ist. Ja, liebe Geschwister, es gibt ja manchmal Situationen im Leben, da kann man eigentlich nur loben und singen. Da ist man so erfreut, da ist man so, ja, so befreit, dass einem die Töne nur noch so aus dem Herzen hervorsprudeln. Und so war es auch damals, zu jener Zeit, als Deborah und Barak dieses wunderbare Triumphlied gesungen haben, das uns im Richterbuch wiedergegeben ist, im Kapitel 5. Und bevor wir uns dieses Lied mal etwas näher unter die Lupe nehmen, möchte ich zunächst mal dieses 5. Kapitel vorlesen. Es bleibt uns auch heute nicht erspart. Es sind fast 31 Verse, aber hören wir einmal mal drauf. Es wäre vielleicht ganz gut, wer eine Bibel bei sich hat, dass er mal das 5. Kapitel im Richterbuch aufschlägt. Also das Triumphlied der Deborah und der Barak. Da hören wir Folgendes. Da sangen Deborah und Barak, der Sohn Abinoams, in jener Zeit und sprachen: Lobet den Herrn, dass Führer in Israel aufführten, das willig sich zeigte das Volk. Höret zu, ihr Könige, und merket auf, ihr Fürsten, ich will dem Herrn singen, dem Herrn, dem Gott Israels, will ich spielen. Herr, da du von Seir auszogst und einhergingest vom Feld Edoms, da erzitterte die Erde, der Himmel troff und die Wolken troffen von Wasser. Die Berge ergossen sich vor dem Herrn, der Sinai vor dem Herrn, der Gott Israels. Zu den Zeiten Samgas, des Sohnes Anats, zu den Zeiten Jaels waren verlassen die Wege. Und die da auf Straßen gehen sollten, die wandelten durch krumme Wege. Es mangelte an Führern in Israel. Sie mangelten, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Israel erwählte neue Götter, da war Krieg in ihren Toren und kam ein Schild oder ein Speer zu sehen unter 40.000 in Israel. Mein Herz gehört den Regenten Israels, den Freiwilligen unter dem Volke, lobet den Herrn. Die ihr auf schöne Eseln reitet, die ihr auf Teppichen sitzet und die ihr auf dem Wege geht, singet. Da die Schützen schreien zwischen den Schöpferinnen, da sage man von der Gerechtigkeit des Herrn, von der Gerechtigkeit seines Regiments in Israel. Da zog des Herrn Volk herab zu den Toren. Wohlauf, wohlauf, Deborah, wohlauf, und singe ein Lied. Mache dich auf, Barak, und führe deine Gefangenen ab, du Sohn Abinoams. Da stieg hinunter der Überrest der Edlen des Volkes, der Herr selbst fuhr herab unter den Helden. Von Ephraim zogen herab, deren Wurzeln in Amalek waren, hinter dir Benjamin, inmitten deiner Volksstämme. Von Machir kamen Befehlshaber und von Sibulon, die den Zählstab handhabten. Auch meine Fürsten von Issachar hielten es mit Deborah, und Issachar ward wie Barak ins Tal gesandt, folgte ihm auf dem Fuße nach. An den Bächen Rubens gab es schwere Herzensentscheidungen. Warum bist du zwischen den Hürden geblieben, um das Blöken der Herde zu hören? An den Bächen Rubens gab es schwere Herzenserwägungen. Gilead verblieb jenseits des Jordans. Und warum hielt sich dann bei den Schiffen auf? Asser stand am Gestade des Meeres und verblieb an seinen Buchten. Sebulon aber ist das Volk, das sein Leben dem Tode preisgibt, auch Naphtali auf den Anhöhen des Feldes. Die Könige kamen und stritten, da stritten die Könige der Kanaaniter zu Tanach am Wasser Megiddo, Beute in Silber machten sie nicht. Die Sterne am Himmel kämpften mit, sie verließen ihre Bahnen und stritten wider Sisera. Der Bach Kishon riss sie fort, der feindliche Bach, der Bach Kishon, meine Seele tritt kräftig auf. Da stampften die Hufe der Rosse von dem Jagen seiner Edlen. Verflucht die Stadt Meros, sprach der Engel des Herrn, ja, fluchet sehr ihren Bürgern. Weil sie dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen sind, dem Herrn zu Hilfe mit den Helden. Gesegnet sei unter den Weibern Jael, das Weib Hebers, des Kenitas. Gesegnet sei sie in der Hütte unter den Weibern. Milch gab sie, da er Wasser forderte, und Butter brachte sie da in einer herrlichen Schale. Sie griff mit ihrer Hand den Nagel und mit ihrer rechten den Schmiedehammer und schlug Sisera durch sein Haupt, zerquetschte und durchbohrte seine Schläfe. Zu ihren Füßen krümmte er sich, fiel nieder, krümmte sich zu ihren Füßen, wie er sich krümmte, so lag er verderbt. Die Mutter Siseras sah zum Fenster hinaus und heulte durchs Gitter, warum verzieh sein Wagen, dass er nicht kommt? Wie bleiben die Räder seine Wagen so da hinten? Die Weisesten unter ihren Frauen antworteten, da sie ihre Klageworte immer wiederholte. Sollen sie denn nicht finden und austeilen den Raub, einem jeglichen Mann eine Dirne oder zwei zur Ausbeute und Sisera bunte gestickte Kleider zur Ausbeute, gestickte bunte Kleider um den Hals zur Ausbeute? Also müssen umkommen, o Herr, alle deine Feinde. Die aber ihn lieben, müssen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre lang. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Jesus Christus, dein Wort ist wirklich meines Herzens Freude und Trost. Heilige uns in deiner Wahrheit, denn Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, dieses Triumphlied, ich meine, es hat ja schon eigenartige Sprachwendungen, aber wir werden schon sehen, dass wir auch mit diesem Triumphlied klarkommen. Und da wollen wir jetzt mal etwas näher reinschauen, was damals in jener Zeit wirklich passiert ist, wie also das Volk Israel wirklich die Oberhand gehalten hat gegenüber einem übermächtigen Feind. Wie Gott also wirklich dahin durchgeholfen hat, indem er eine Frau ins Rennen schickte, namens Deborah, wie sie eben zusammen mit Barak eine für Israel damals sehr gefährliche Situation entschärft hat. Und nun ist es ja so, dass wir im Buch der Richter ja verschiedene Persönlichkeiten haben. Und eine außergewöhnliche Frau war sicherlich diese Deborah. Und wir wissen eigentlich gar nicht viel über Deborah. Es wird uns gar nicht so viel berichtet in diesem Text, auch wenn man mal in das vorherige Kapitel geht, in das Kapitel 4. Nicht ihre Familie, ihre Abstammung, ja selbst sogar ihr Stamm werden überhaupt nicht erwähnt. Wir wissen lediglich so aus dem 4. Kapitel, dass sie verheiratet war und wie es da heißt, dass sie unter der Palme zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim wohnte, wo das Volk Israel zum Gericht hinaufkam. So wird es uns da geschildert. Ja, und das wäre eigentlich biblisch schon fast alles, was wir über diese Frau erfahren, wenn da nicht noch die Tatsache wäre, dass dieser Frau drei Titel, ja sozusagen, vergeben werden. Und wir haben gehört, dass sie einmal eine Prophetin war, dass sie zum anderen auch das Amt eines Richters oder der Richterin bekleidete und dieser merkwürdige Ausdruck, sie war eine Mutter in Israel. Nun gab es ja sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament Frauen, die durchaus einen prophetischen Dienst verrichtet haben. Im Alten Testament war es eben jetzt hier neben Deborah, war es noch Miriam, die Schwester des Mose. Und dann wird auch noch eine Hulda erwähnt, die in Juda lebte zur Zeit des Königs Josia. Im Neuen Testament haben wir einmal Hanna, die ja im Tempel zusammen mit dem Herrn Jesus Christus da, mit dem Jesuskind zusammengekommen ist. Und dann ist da noch von vier Töchtern des Philippus die Rede. Das kann man nachlesen in der Apostelgeschichte im Kapitel 21. Also es gab durchaus schon sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament Frauen, die also prophetischen Dienst verrichtet haben. Und der prophetische Aspekt bei Deborah kam ja dadurch zum Tragen, dass sie jetzt von Gott den Auftrag bekommen hat, den Barak zu beauftragen, jetzt eben eine ganz gefährliche militärische Situation für Israel zu entschärfen. Und zwar haben wir das ja gerade in dem Text gehört. Jabin, dieser König da von Hazor und sein Feldhauptmann Sisera, die unterdrückten also das nördliche Israel schon so circa 20 Jahre lang und haben es sozusagen ja vom mittleren und vom südlichen Teil Israels abgeschnitten. Und jetzt galt es eben in einem Kampf, diesen militärischen Nordriegel zu knacken. Das war also jetzt der prophetische Aspekt, der bei Deborah da sichtbar wurde. Aber nun wissen wir auch, sie bekleidete auch das Amt eines Richters, einer Richterin. Ein Richter war ja in der damaligen Zeit ja so eine örtlich begrenzte Führungspersönlichkeit für eine ganz bestimmte Zeit in Israel, wo also der Richter dann seine Verantwortung wahrgenommen hat. Und bei einem Richter kamen also immer so zwei Elemente zum Tragen. Auf der einen Seite war der Richter ganz bewusst von Gott berufen und beauftragt, vollkommen unabhängig von irgendeinem Machtanspruch, vollkommen unabhängig von der Zugehörigkeit zu irgendeinem Stamm. Das war das Erste. Und dann kam als Zweites noch hinzu, dass der Richter sich auch durch eine entsprechende Lebensweise auszeichnete. Und wenn er diese entsprechende Lebensweise ein Stück verloren hat, denken wir zum Beispiel an Gideon oder ganz extrem bei Simson, dann haben sie auch ein Stück weit ihre Vollmacht, ihre Autorität verloren. Das waren aber so die beiden tragenden Elemente, wenn man von einem Richter spricht. Ganz bewusst berufen und von Gott auserwählt, und sie sollten sich auch durch einen entsprechenden Lebenswandel auszeichnen. Und solch eine Führungspersönlichkeit, solch eine Richterin war jetzt eben die Deborah. Ja, und dann noch diese merkwürdige Formulierung, ja, sie war eine Mutter in Israel. Wir kennen ja manchmal so den Ausdruck Mutter der Nation. Sie war also eine Mutter in Israel. Gut, es wird hier jetzt nicht näher beschrieben. Aber vielleicht kann man aus der Tatsache, dass es da heißt, dass das Volk Israel zum Gericht zu der Deborah hinaufkam, vielleicht kann man da etwas draus herauslesen. Ja, ich möchte mal so sagen, dass ihre ganze Liebe, ihre Zuneigung, ihre Fürsorge sich eben nicht nur auf ihre Familie beschränkte, sie war ja verheiratet, sich eben nicht auf ihre Familie oder nur auf ihre Ehe beschränkte, sondern eben das ganze Volk umfasste. Man kann ja diesem kleinen Nebensatz so entnehmen, dass das Volk auch wirklich Rat suchte bei Deborah. Vielleicht hat sie auch sogar juristische Entscheidungen getroffen. Wir wissen es jetzt nicht, aber so kann man vielleicht diesen Ausdruck verstehen. Sie war also Mutter in Israel. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie geht man an diesen Text, an dieses Lied heran? Das ist ja nicht so ein ganz normaler Predigttext, sondern er hat ja auch eigenartige Formulierungen, die wir gar nicht so gewohnt sind. Wie geht man also jetzt wirklich an dieses Lied heran? Und wenn man sich mal nochmal zu Hause so in aller Ruhe diese 31 Verse da durchliest, ja, man kann schon eine gewisse Gliederung erkennen. Und zwar ist es ja zunächst einmal so, dass so in den Versen 6 bis 11, dass man diese Verse überschreiben kann, das ist unser erster Punkt, Gott schickt Hilfe. Geht's eben, indem er die Deborah da ins Rennen schickt. Dann in den Versen 12 bis 18, das soll unser zweiter Punkt sein, da kommt diese entscheidende Frage, wer folgt jetzt dem Ruf, mit in diesen Kampf zu ziehen? Und wer folgt diesem Ruf nicht? Und dann in den Versen 19 bis 23 kommt es ja zu diesem Kampf, und der zunächst mal ja aussieht wie ein total ungleicher Kampf. Aber wir werden sehen, dass Gott dann die Machtverhältnisse umdreht. Und dann in den Versen 24 bis 30, ja, könnte man überschreiben, dass keiner dem Gericht Gottes entkommt. Und das hat Sisera ja nun wirklich erfahren. Und dann springen wir wieder zurück zu den ersten fünf Versen und nehmen noch den letzten Vers hinzu, 31, ich möchte mal so überschreiben, aller Lob, aller Preis, alle Ehre, aller Dank dem lebendigen Gott. So kann man etwa dieses Triumphlied einteilen, und so wollen wir auch mal vorgehen. Und jetzt zunächst mal zu diesem ersten Punkt, Gott schickt also Hilfe. Das sind also insbesondere die Verse 6 bis 11. Wir haben also gehört, bei dem Auftreten von Deborah geht es also jetzt um Kampf, der vor dem Volk Israel liegt. Und in dieser ganzen Auseinandersetzung sehen wir ja auch die ganz besonderen Führungsqualitäten dieser Deborah. Und die wollen wir uns jetzt mal etwas näher anschauen. Und zunächst mal ist es also so, dass sich Deborah wirklich also von Gott gebrauchen lässt. Die sieht diese Not und sie lässt sich in der Tat von Gott gebrauchen. Sie lässt die Dinge also jetzt nicht einfach so laufen, sondern sie wehrt sich diese Verhältnisse, wie sie sich momentan darstellen, so zu akzeptieren. Sie nimmt, wie wir so sagen, das Heft in die Hand. Und ihre Entschlossenheit wird ja recht deutlich in den Versen 6 und 7, wo es da heißt, zu den Zeiten Schamgas, des Sohnes Anats, zu den Zeiten Jaels waren die Wege verödet, und die auf Pfaden wandelten, gingen krumme Wege. Es mangelte an Führern in Israel, sie mangelten, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Und dann geht sie weiter, dann sucht sie Hilfe, die Deborah. Und dann muss man jetzt ins vierte Kapitel zurückschlagen, im vierten Kapitel, der erste Teil des Verses 6, da heißt es, dieselbe, also Deborah, sandte hin und ließ Barak rufen, den Sohn Abinoams von Kedesh Naphtali. Denn die Deborah wusste, dass in der ganzen Auseinandersetzung, in der ganzen militärischen Auseinandersetzung, das Hauptproblem Israels jetzt ein militärisches ist. Und deshalb lässt sie also jetzt sozusagen durch Gott eben diesen Barak damit beauftragen, weil er ein Fachmann auf diesem Gebiet ist. Und deshalb lässt sie also nach ihm suchen. Nun hat sie natürlich ein kleines Problem mit diesem Barak. Der ist aus welchen Gründen auch jetzt immer, ist ein wenig furchtsam, ein wenig ängstlich, ein wenig unsicher. Und da sehen wir auch, wie sie also pädagogisch vorgeht, wie sie ihn also wirklich motiviert. Und zwar zunächst mal konfrontiert sie ihn ja mit Gottes Befehl, mit Gottes Auftrag. Und zwar auch nochmal Richter 4 in dem Vers 6, der letzte Teil, wo sie sagt, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, gehe hin und ziehe auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von den Kindern Naphtali und Sebulon. Also das sagt sie ihm zunächst mal, also ganz einfach ausgedrückt, Barak, du weißt jetzt, was Sache ist, du kennst den Befehl Gottes, pack die ganze Sache jetzt an, das Ganze ist nicht mein Wille, sondern es ist Gottes Wille. Und dann in einem zweiten Motivationsschritt, und das ist ganz, ganz wichtig, nicht sagt sie ihm auch die Verheißungen Gottes. Und das lesen wir in Kapitel 4, einen Vers weiter, wo es heißt, denn ich will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, mit seinen Wagen, mit seinem Haufen zu dir an den Bach Kishon ziehen lassen und ihn in deine Hand geben. Also Barak und das Volk bekommen also jetzt über Gott durch Deborah jetzt wirklich diesen Auftrag, jetzt diese militärische Nordregel da zu knacken. Nun wissen wir ja, liebe Geschwister, dass mit der Benennung einer Beauftragung oder mit der Benennung eines Auftrages in deinem wie auch in meinem Leben noch gar nichts geschehen ist. Denn dieser Auftrag kann ja zum Dauerauftrag werden, nicht, wenn es nicht letztendlich auch zur Durchführung kommt. Und da sehen wir wieder so diese Führungsqualitäten von der Deborah. Wir hatten ja vorhin gehört, der Barak macht so ein bisschen Schwierigkeiten. Er ist furchtsam, er ist ängstlich, er ist unsicher. Die Gründe wissen wir eigentlich gar nicht so recht. Und jetzt sagt er hier zu der Deborah ja Folgendes. Wenn du mitgehst, dann ziehe ich auch mit. Tust du es aber nicht, dann bleibe ich zu Hause. Und die Deborah zwingt quasi durch ihre Gegenwart, erzwingt sie quasi Baraks Entscheidung. Wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, warum der Barak so zu Deborah gesprochen hat, so zu ihr geredet hat. Aber die Deborah zögert also nicht, sondern sie geht mit. Und das hat ihn dann auch letztendlich den Barak eben motiviert. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, dass es eben auch Führungspersönlichkeiten gibt. Dass das eben nicht etwas Selbstverständliches ist. Damals nicht, wie auch heute. Und darauf singen sie ja auch ein Lied, dass es Führer in Israels gab. Darüber loben und preisen sie ja auch ihren Herrn. Also es war eben nichts etwas Selbstverständliches. Aber nun wollen wir das Schwergewicht nicht so sehr auf diese besonderen Fähigkeiten der Deborah legen, denn was wären diese ganzen Fähigkeiten ohne den Glauben an den lebendigen Gott, ohne das Vertrauen auf den lebendigen Gott? Wenn das nicht da gewesen wäre, dann hätte sie das alles nicht erreichen können, was sie sich da vorgenommen hat. Und dieser Glaube an den lebendigen Gott und dieses Vertrauen auf den lebendigen Gott war letztendlich auch das, was den Barak motiviert hat, in diese Schlacht zu ziehen. Und wie wir nachher noch sehen werden, was auch ein Teil des Volkes bewogen hat, damit in diese Schlacht zu ziehen. Und es ist ja interessant, wenn wir da einen Blick mal in den Hebräerbrief werfen, dass dieser Barak auch als einer der Väter des Glaubens genannt wird. Ist ja hochinteressant. Weil er eben wirklich dieses Vertrauen auf den lebendigen Gott dann hatte und auch diesen Glauben an den lebendigen Gott. Und so wird er auch eben, wie gesagt, als einer der Väter des Glaubens im Hebräerbrief in diesem bekannten 11. Kapitel genannt. So, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Jetzt kommt ja diese ganz entscheidende Frage. Nicht, wer zieht jetzt mit? Wer folgt dem Ruf Gottes? Wer zieht mit in die Schlacht und wer bleibt zu Hause. Und da sehen wir auch wieder, dass die Deborah sich durch Schwierigkeiten da also nicht, sag ich mal, aus der Ruhe bringen lässt, dass sie Gott trotzdem weiterhin vertraut. Also zunächst einmal die Frage, wer folgt also jetzt wirklich diesem Ruf? Und wir sehen, dass sich wirklich ein Teil des Volkes bewegen lässt, in diese Schlacht zu ziehen, dass sie sagen, ja, wir marschieren mit. Und wer ist das? Da lesen wir Ephraim, dann Benjamin, dieser Ministamm. Dann ist da von Mach hier die Rede. Das ist also der Teil Manasses, der also westlich des Jordans lebte. Wir wissen ja, Mach hier ist der erstgeborene Sohn Manasses. Und dann diese anderen drei kleinen Stämme, Sebulon, Naphtali und Issachar. Diese Stämme bringen sich also ein, folgen dem Ruf. Ja, und was haben sie einzubringen, liebe Geschwister? Was haben diese sechs Stämme einzubringen? Gerade mal 10.000 Mann. Und wenn man dann den Feind dagegen betrachtet, der sicherlich ebenso bis an die Zähne, sag ich mal, ausgerüstet war. Und dann lesen wir ja hier noch von 900 eisernen Militärwagen. Und vielleicht wissen wir, wie die ausgesehen haben. Die hatten ja an ihren Rattenarmen so diese siechelförmigen Messer, die alles ummähten, was da in ihrer Nähe kam. Nicht? Und dann war es sicherlich ein Fußvolk, ich weiß nicht, die Zahl wird ja hier nicht genannt, aber sicherlich ein Fußvolk, das bis an die Zähne bewaffnet war. Und konnten sich diese 10.000 Israelis, konnten die sich sinnvoll bewaffnen? Nein, das konnten sie nicht. Was lesen wir in Vers 8? Um kaum ein Schild oder Speer zu sehen unter 40.000 in Israel. Das war die Situation. Und wer folgte jetzt dem Ruf nicht? Nicht, es waren ja 12 Stämme Israels. Und dann lesen wir, es sind die Stämme Ruben, Gilead, das ist also der Teil, der halbe Stamm Manasse und der Stamm Gad, der östlich des Jordans lebte. Und dann geht es weiter, Dan, Asa, und interessant ist ja, Juda und Simeon, die werden überhaupt nicht mehr genannt. Auf jeden Fall, diese sechs Stämme ziehen also nicht mit und man würde ja eigentlich denken, eigentlich hätten doch alle 12 Stämme Interesse daran haben müssen, jetzt wirklich diese militärisch gefährliche Situation da zu entschärfen. Aber plötzlich merken wir, dass gerade mal die Hälfte der Stämme da mitzieht. Und wenn wir es an der Personenzahl messen, dann ist es noch weit weniger als die Hälfte. Und das muss uns doch jetzt mal vor Augen stehen. Das muss uns doch jetzt wirklich mal klar werden. Ich denke, das gibt uns auch eine gewisse Nüchternheit in unserem geistlichen Leben. Dass wenn ich wirklich einen Weg Gottes gehe, dass, ja, wenn da wirklich eine Beauftragung da ist, wo ich jetzt wirklich weiß, dass ich mit der Durchführung dran bin, dann habe ich eben nicht automatisch damit zu rechnen, dass sämtliche Einheiten der christlichen Artillerie und Kavallerie da mitziehen und ohne Probleme diese Sache angehen und durchziehen. Sondern ich merke plötzlich, da gibt es Blockaden, da gibt es Hindernisse, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Begrenzungen. Und das ist doch etwas, was wir sicherlich auch aus unserem eigenen geistlichen Leben kennen. Da gehst du also in der Tat wirklich einen Weg Gottes im Gehorsam. Du willst vielleicht da irgendeinen Kreis in deiner Gemeinde gründen oder du willst vielleicht jene oder diese Aktion ins Leben rufen. Und plötzlich merkst du, dass am Schluss nur noch ganz wenige übrig bleiben, die da mitmachen. Und genau das erleben wir hier auch. Nicht, wir haben hier sozusagen eine Positiv- und eine Negativliste. Nicht, die einen lassen sich bewegen, ziehen in den Kampf und die anderen, die bleiben hocken. Aber, jetzt kommt das Aber. Schieben wir diese Stämme, die dem Ruf nicht folgen, schieben wir sie bitte nicht so schnell zur Seite. Denn ist es nicht so, dass wir diese Rubens und diese Gads und diese Dans und diese Assas und diese Judas und diese Simeons, dass wir sie doch nicht vielleicht ein Stück weit in unserem Leben wiederfinden? Nicht, da ist also ein Auftrag Gottes. Ich weiß, dass ich dran bin mit der Durchführung. Ich möchte auch geistlich so funktionieren, wie diese sechs Stämme, die da mit in den Kampf gezogen sind. Aber plötzlich merke ich, dass es gar nicht so ist. Plötzlich zieht der Geist Rubens in mein Leben ein. Was ist denn der Geist Rubens? Das ist so der Geist des Zögerers. Wie heißt es hier? an Rubens Bächen gab es schwere Herzenserwägungen oder schwere Herzensentscheidungen. Oder wenn wir das mal so in unserem Sprachgebrauch übersetzen, da waren sie und überlegten, sollen wir nun im Namen Gottes mitziehen, sollen wir es sein lassen, sollen wir nicht. Und so überlegten sie und überlegten und kamen letztendlich ja zu keiner richtigen Entscheidung. Ja, sie kamen schon zu einer Entscheidung, dass sie eben nicht mitgezogen sind. Es ist so der Geist des Zögerers. Und es gibt ja manchmal so Sprüche auf Postkarten, die durchaus mal was Wahres mitteilen. Bei aller Einschränkung ihrer Wertschätzung. Da kann man zum Beispiel manchmal lesen, wer will, der findet Wege. Und wer nicht will, der findet Gründe. Und genau das ist Ruben, dieser Zögerer, der aufgrund seines langen Überlegens, seines langen Zögern irgendwie nicht in die Gänge kommt, irgendwie nicht auf die Wege kommt. Aber nicht nur das. Es kann ja sogar sein, dass sich der Geist Gads in mein Leben einschleicht. Nicht? Was lesen wir von Gad? Von Gad heißt es, dass er jenseits des Jordans blieb. Das ist so der Geist, der immer so ein bisschen auf Distanz bleibt. Der so sagt, ach, weißt du, so mit diesem Gehorsam und sich da so in diese Schlacht werfen und das so deutlich zu zeigen, ach, das bringt ja nur Veränderungen und Unruhe in mein ganzes Leben hinein. Das ist nicht unbedingt so mein Ding. So ganz so diese direkte und konkrete Nachfolge, ach nee, das möchte ich eigentlich nicht so. Ich bin so eher der Gad-Typ, ich bleibe so jenseits des Jordans, aber ich beobachte, wie die Schlacht da in Israel ausgeht. Das ist so der Typ, der immer so ein bisschen auf Distanz bleibt. Und was lesen wir von dann? Von dann heißt es, dass er auf fremden Schiffen dient. Dann ist also inzwischen so weit, dass die überhaupt nicht mehr in die Schlacht ziehen können. Nicht, das ist so der Geist des, der Geist des Gebundenen, der Geist des Abhängigen. Nicht, die sind gar nicht mehr abkömmlich. Die können gar nicht mehr an dieser geistlichen Aufbrucharbeit teilnehmen. Die können gar nicht mehr diesen Auftrag, den Gott da gegeben hat, gar nicht mehr durchführen, weil sie sich mit ihrem Leben dermaßen in dieses andere Leben hineinmanövriert haben. Nicht, die sitzen jetzt also im phönizischen Teil und tun da ihre Dienste. Wahrscheinlich werden sie intensiv Schiffshandel mit den Phöniziern getrieben haben. Das heißt also, letztendlich haben sie sehr stark ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen verfolgt. Wir haben also heilsgeschichtlich mit Israel gar nichts mehr am Hut. Nicht? Das ist dieser Geist, der abhängig ist, der gebunden ist. Und dann haben wir hier noch Asser. Von Asser heißt es, dass er am Ufer des Meeres saß und ganz ruhig blieb. Ganz ruhig blieb er an seinen Buchten. Das ist eigentlich noch schlimmer. Das ist so der Geist des unbeteiligten Sein, der Geist, oh, das interessiert mich alles nicht. Immer schön zurückhaltend bleiben, immer schön abwarten, bis die ganze Sache mal vorbei ist. Es könnte ja sein, dass es mich eventuell erwischt. Und dann kommt da noch Juda und Simeon, und das ist ja hochinteressant, die beiden Stämme. Es waren ja eigentlich die großen Stämme und auch die große militärische Macht, dass diese beiden Stämme überhaupt nicht mehr erwähnt werden. Wir wissen jetzt nicht, warum die nicht mehr erwähnt waren. Aber die sind inzwischen aus dem geistlichen System so weit heraus, dass man sie gar nicht mehr fragen kann, geschweige denn, dass sie überhaupt mithelfen. Und dann wird hier noch so eine Stadt genannt, von der man gar nicht so richtig weiß, wo liegt sie eigentlich geografisch. Man ist also nur auf Spekulation, auf Vermutungen angewiesen. Nicht, man nimmt an, dass diese Stadt Meros in der Nähe des Schlachtfeldes gelegen haben soll, aber dass sie eben nicht bereit gewesen ist, für Gott in den Dienst zu treten, das heißt, seinem Volk zu helfen. Aber es ist so erstaunlich, wie ernst Gott diese ganze Sache nimmt. Denn die Stadt wird verflucht. Lesen wir. Fluchet der Stadt Meros, sprach der Engel des Herrn. Fluchet ihren Bürgern, dass sie nicht kamen dem Herrn zu Hilfe dem Herrn unter den Helden. Und wenn Sie diese nochmal alle durchgehen, angefangen von Ruben bis hier zur Stadt Meros oder sagen wir mal bis Juda und Simeon, dann stellen Sie nämlich auch Folgendes fest, dass dieser Ruf Gottes immer mehr verhallt, dass dieser Ruf Gottes immer weniger Interesse findet. Der Ruben, der hat denn zumindest noch überlegt, soll ich nicht, Aber von Asa, den hat das Ganze schon gar nicht mehr gestört. Der hat gesagt, schön dich zurückhalten, abwarten, bis alles geschehen ist und dann kannst du wieder auf der Bildfläche entscheiden. Und von Juda und Simeon, ja, die kannst du überhaupt schon nicht mehr fragen. Also wir sehen, wie dieser Ruf Gottes immer mehr verhallt, wie er immer weniger interessiert. Aber trotzdem, lasst uns diese Stimme nicht zu schnell beiseite schieben und sagen, ja, also uns kann das alles nicht passieren, sondern dass sie uns wirklich ein heilsamer Stachel im Fleisch sind. Diese Stimme, die da nicht mitgezogen sind. Dass wir uns immer wieder fragen, inwieweit sind wir doch dem einen oder anderen Stamm ein Stück weit ähnlich? Sind wir vielleicht zögerlich oder unentschlossen wie eben Ruben? Nicht, oder sind wir vielleicht abhängig und gebunden? Nicht, und legen viel Wert auf unsere eigenen wirtschaftlichen Interessen? Nicht, oder sind wir wirklich, ja, distanziert? Nicht, und legen viel Wert auf unser bürgerliches, privates Leben? Oder sind wir vielleicht sogar wie Asa, vollkommen unbeteiligt, interessiert uns nicht? Nicht, legen allerhöchsten Wert auf unser Abgesichertsein? Also schieben wir sie bitte nicht so weit weg, sondern fragen wir uns immer, inwieweit sind wir doch ein Stück weit dem einen oder anderen Stamm ähnlich? Und zum anderen müssen wir uns ja auch die Frage stellen, was haben diese Stämme eigentlich versäumt? Nicht, was ist ihnen wirklich entgangen? Einmal, dass sie sich nicht nur dadurch, dass sie also nicht gefolgt sind, dass sie sich einmal diesen Ungehorsam ins Leben hineingeholt haben, aber das andere auch, dass sie eben ja keine Gotteserfahrung gemacht haben. Das muss man also hier ganz klar sagen. Und die anderen Stämme, die also mitgezogen sind, die konnten doch wenigstens sagen, wir waren dabei, wir haben die Wunder Gottes erlebt, wie er wirklich in der Tat durchgeholfen hat. Und dieses Triumphlied macht es ja im Grunde genommen sehr, sehr deutlich, dass man durch das Nichtbefolgen des Rufes Gottes sich sehr auch ins eigene Fleisch schneiden kann, indem man dann eben diese Gotteserfahrungen in seinem persönlichen Leben nicht macht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder diesen Geist Rubens und Gads und dann uns Assas und Judas und Simeons und der Stadt Meros, dass wir diesen Geist wirklich erkennen, dass wir nicht auf diese Fehler hereinfallen. Ja, und jetzt kommt es natürlich zu dieser entscheidenden Schlacht. Es kommt dieser zunächst mal total ungleiche Kampf. Und da ist ja interessant, wie Gott das macht. Wie Gott so die Machtverhältnisse umdreht. Und wie geht er davor? Es ist ja auf den ersten Blick eine ganz, ganz komische Militärstrategie. Nicht, da sind diese 10.000 Mann, diese 10.000 Israelis, unzureichend bewaffnet. Und das Ganze findet dann auch noch in der Ebene Jezreel statt. Nicht von allen Seiten sichtbar, vollkommen ungeschützt. Und auf der anderen Seite das bis an die Zähne bewaffnete Heer der Kanaaniter plus diese 900 militärischen Eisenwagen. So war die Situation. Wir würden doch sagen, ein Himmelfahrtskommando, ein purer Selbstmord, ein total ungleicher Kampf. Total ungleicher Kampf wie damals David gegen Goliath. Oder wenn wir mal ein aktuelles Beispiel nehmen, wie Israel 1948, das Jahr der Neugründung des Staates Israel, als sie damals auch einem Feind gegenüberstanden, vollkommen überlegen waren, dieser Feind. Und wir wissen, weder David noch Israel 1948 sind untergegangen. Und genau das erleben wir jetzt hier auch. Und wie macht Gott das? Wie geht er da vor? Wie dreht Gott also wirklich hier die Machtverhältnisse um? Was setzt Gott gegen Militärtechnik ein? Ist doch interessant, Naturgewalten. Und schon drehen sich die Machtverhältnisse um, diesmal aber zugunsten des Volkes Israels. Jetzt muss man also sagen, Gott mit seinen Naturgewalten gegen diese kümmerliche Bewaffnung der Kanaaniter. So macht Gott das also. Und dieser Feldhauptmann, dieser Sisera, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass der sicherlich ein leichtes Spiel erwartet hat, dass er sicherlich gedacht hat, ach, diese paar Israeliten mit ihren Fußgängern, mit denen werde ich also schnell fertig. Und plötzlich muss er merken, dass er nicht nur gegen diese schlecht ausgerüstete Armee kämpft, sondern auch noch gegen himmlische Mächte, die da eingreifen. Lesen wir doch. Die Sterne am Himmel kämpften mit, sie verließen ihre Bahnen und stritten wider Sisera. So heißt es im Vers 20. Ich denke, eine wunderbare Metapher, ein wunderbares Bild, wie das also hier beschrieben wird. Ja, man möchte sagen, der Kosmos, ja, im Grunde genommen das ganze Universum, das Gott also in Bewegung setzt, um wirklich seinem Volk zu helfen, um seinem Volk wirklich zum Sieg zu verhelfen. Wunderbar, wie das hier beschrieben wird. Und liebe Geschwister, der entscheidende Satz in diesem ganzen Triumphlied ist doch nicht, dass diese 10.000 Israeliten, dass die da ihre Kräfte gebündelt haben und ihre Kräfte da in diese Schlacht geworfen haben und es letztlich zum Sieg gekommen ist. Nein, die entscheidende Schlacht, das wissen wir doch, die entscheidende Schlacht hat letztendlich Gott geschlagen. Aber was Gott wollte, das war eben eine Bewegung zum Gehorsam. Das heißt hier Initiative, Hingabe und Mut. Das allerdings hat Gott schon von seinem Volk erwartet. Und das haben ja diese 6 Stämme, die mitgezogen sind, eben gezeigt. Aber letztlich die Durchführung der ganzen Sache, muss man ganz nüchtern sehen, lag letztendlich bei Gott. Und er hat den Sieg errungen. Und wir wissen, auf welche wunderbare Art und Weise Gott diesen Sieg errungen hat. Wenn es nämlich dort in der Jezreel-Ebene anfängt, sehr viel zu regnen, und das war damals der Fall, dann ist das nämlich ganz, ganz schlecht für diese 900 Militärwagen, die bleiben nämlich dann im Sumpf stecken. Und genau das ist passiert, liebe Geschwister. Nicht zur rechten Zeit fängt es an zu regnen, zur rechten Zeit tritt der Bach Kishon über seine Ufer, zur rechten Zeit wird dieser Bach Kishon zu einem reißenden Strom, und zur rechten Zeit verwandelt sich die ganze Ebene Jezreel in einen Sumpf. Nicht? Und das zu Fuß kämpfende Volk Israel braucht im Grunde genommen gar nichts mehr zu tun. Nebenbei greifen noch die himmlischen Mächte ein. Die Sache ist erledigt, Gott hat gewonnen. So einfach geht das. Mit dieser kleinen meteorologischen Einlage, sprich gleich Regen, was zur Normalität unseres Lebens gehört, wie das Essen, Trinken, Spazieren gehen, Schlafen gehen und so weiter. Mit dieser kleinen meteorologischen Einlage Regen war für Gott die ganze Sache erledigt, hat er den Sieg errungen. Bei den Feinden bricht ein Chaos aus, nicht eine Katastrophe geht über die Feinde hinweg und die Sache ist im Nu erledigt. Und jetzt kommen die Bibelkritiker. Das können wir alles nicht so glauben. Das kann alles nicht so sein. Dieser kleine Wadi da, nicht dieser Bach, der floss ja zum Mittelmeer hin, der da am Ende seines Bachlaufes so halbwegs so ein brauchbarer Bach ist. Und auf der anderen Seite dies bis an die Zähne bewaffnete Volk mit ihren 900 militärischen Eisenwagen einfach so hinweggefegt. Das können wir nicht glauben. Und es ist so interessant, dass Gott seinen Zweiflern manchmal so außerbiblische Berichte gibt, denen man dann aus welchen Gründen auch immer mehr glaubt als den eigentlichen biblischen Berichten. Und zwar viele, viele, viele Jahrhunderte später war wieder einmal so ein Heerführer in der Ebene Jezreel. Es war nämlich am 16. April 1799, da meinte nämlich Napoleon, da durchmarschieren zu müssen. Und in seinen Berichten kann man nachlesen, dass ganz genau das passiert ist, was damals passiert war, als das Volk Israel gegen den Feind kämpfte. Auch da war es so, nicht, es fing furchtbar an zu regnen, der Bach Kishon trat über die Ufer, wurde zum reißenden Strom, die ganze Ebene versammelte sich in einem Sumpf. Nur traf es damals nicht das französische Heer, sondern es traf das türkische Heer. Und man kann dort nachlesen, dass Tausende von türkischen Soldaten ums Leben gekommen sind. Also das Phänomen gab es und das Phänomen gibt es. Gott hat also in der Tat ein Wunder getan. Und wie endet jetzt die ganze Schlacht? Nicht der Sisera muss also feststellen, dass er dem Gericht Gottes nicht entkommt. Diese Frau Jael, gut, wir wissen letztendlich nicht, was für eine Frau das war. Vielleicht war es eine Nomadenfrau, die Tag aus ein Zelte auf- und abgebaut hat, die vielleicht gut mit Hammer, Nagel und Flock umgehen konnte, keine Ahnung. Ist aber auch nicht so wichtig, aber eine geistliche Tatsache wollen wir doch mitnehmen. Denn diese Frau, die hat begriffen, dass es besser ist, dass man sich auf die Seite Gottes stellt. Die hat also das begriffen, was die Stadt Merus nicht begriffen hat. Sie hat in der Tat begriffen, es ist wirklich besser, ich stelle mich hier auf die Seite Gottes. Und da werden ja Erinnerungen wach an Rahab. Stadt Jericho, wir kennen ja diese Geschichte. Wir wissen natürlich jetzt nicht die Motivation, wir wissen natürlich nicht die Gründe, warum Jael diesen Sisera so grausam da ermordet hat. Sie hat ja nicht speziell von Gott den Auftrag bekommen, ihn umzubringen. Also wir wissen den Grund nicht. Aber wir sehen eben, dass Gott auch diese ganz eigenartige Handlung wirklich dazu benutzen kann, um seinem Volk zum Sieg zu helfen und den Feinden wirklich diese Niederlage zuzuführen. Aber das wollen wir doch mitnehmen. Dass diese Frau es wirklich begriffen hat, ja, es ist besser, ich stelle mich auf die Seite Gottes. Und sie war ja eine Heidin. Ja, und damit komme ich jetzt allmählich zum Schluss. Das soll der letzte Punkt sein, dass nach dem, was alles da jetzt geschehen ist, nicht durch Wunder begleitet, nicht dass jetzt Deborah und Barak darauf dieses wunderbare Triumphlied singen. Und so legt uns natürlich Gott auch Lieder auf unsere Lippen. Und wir haben ja nun in der Tat auch genügend Gründe, dem Herrn zu danken und zu loben. Wenn wir nur daran denken, dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Allein dieser eine Punkt reicht schon aus, um jeden Tag ihm wirklich zu loben, zu danken mit Liedern. Und wir werden ja auch dazu aufgefordert. Nicht Epheserbrief 5, Vers 19 heißt es ja, ermuntert euch untereinander mit Psalmen, lieblichen Lobgesängen und mit geistlichen Liedern. Nicht? Und dann geht es weiter, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Wir werden also dazu aufgefordert. Gut, auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass eine gewisse Gefahr in Liedern steckt. Nicht? Sie können zur Gewohnheit werden. Nicht? Und wir wissen das ja aus dem Alten Testament, hat Gott einmal zu seinem Volk durch den Propheten Amos sagen lang, tu weg von mir dein Geplärr, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann dein Harfenspiel nicht mehr hören. Nicht? Da ist das Singen wirklich zur Gewohnheit geworden. Ja, und ich möchte im Grunde genommen schließen mit zwei wichtigen Erkenntnissen, die wir eigentlich aus diesem Triumphlied mitnehmen wollen. Und zwar einmal, Gott kämpft und siegt mit Leichtigkeit und mit Souveränität für seine Leute. Gott siegt und kämpft mit Leichtigkeit und mit Souveränität für seine Leute. Und das hat das Volk Israel immer wieder erfahren. Wir lesen in 2. Mose 14, Vers 14, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und so wird der Herr auch mit den Siseras in deinem und meinem Leben wird er fertig werden. Und das ist das Wunderbare, das ist diese wunderbare Verheißung, die aus diesem Triumphlied hervorklingt. Das heißt aber jetzt nicht, liebe Geschwister, so nach dem Motto, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen, und weil es deine Sache ist, können wir ruhig schlafen gehen. Nein, nein, liebe Geschwister. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Gott befordert wirklich eine Bewegung zum Gehorsam, so wie wir es bei den 6 Stämmen da gesehen haben. Er fordert von uns wirklich Initiative, Hingabe und Mut. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber wozu braucht denn Gott eigentlich so meine Hilfe? Natürlich, er braucht deine Hilfe in keinster Weise. Er kommt auch ohne deine Hilfe, ohne deinen Einsatz, ohne deinen Mut, ohne deine Hingabe, kommt er zum Ziel. Das zweifelsohne. Aber er will es, er möchte es, dass du wirklich da mitwirkst, dass du wirklich da mithilfst. Gott baut ohne Zweifel seine Gemeinde ganz alleine. Aber die entscheidende Frage ist doch, ob du auch dort bist, wo er seine Gemeinde baut. Und das ist, deswegen fordert er von dir Hingabe, Mut und Initiative, weil es auch für dein geistliches Fortkommen ja ganz, ganz wichtig ist. Nicht? Und so schließt dieses ganze Lied, wenn wir auf den letzten Vers zu sprechen kommen, auf diesen Vers 31, so schließt dieses ganze Lied mit einem glasklaren Entweder-Oder. Entweder du bist Gottes Feind, dann wird es mit dir ein böses Ende nehmen. Wie lesen wir hier? Also müssen umkommen, o Herr, alle deine Feinde. Oder du bist in der Tat ein Kind Gottes. Aber nur dann, liebe Geschwister, nur dann wirst du sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Macht oder in ihrer Pracht. Oder wie es neutestamentlich heißt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dazwischen, liebe Geschwister, zwischen diesem Entweder-Oder, dazwischen gibt es keinen dritten Weg. Dazwischen gibt es kein neutrales Feld. Amen.